Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Womit ist bei der Documenta in Kassel in 2 Jahren zu rechnen? Wie viel Kultur kommt in den Koalitionsvertrag der GroKo und wer streikte heute zum ersten Mal? Themen dieser Stunde. Die Documenta in Kassel, die letzte vom indonesischen Kollektiv Ruhan Grupa verantwortete Großshow zeitgenössischer Kunst, sorgte für beispiellose Negativschlagzeilen. Damit sich 2022 nicht wiederholt, wurde für die 16. Documenta Naomi Beckwith vom New Yorker Guggenheim Museum engagiert. Heute Abend hat die Kunsthistorikerin ihr Konzept für 2027 vorgestellt. Kunstkritiker Carsten Probst hat in Kassel zugehört. Wissen oder ahnen Sie jetzt, wie die nächste Documenta aussehen soll?
Ja, man kann schon was erahnen. Also es gibt natürlich noch keine Künstlerliste, auch keine Angabe, welche Orte jetzt genau wie bespielt werden oder ob es eine Documenta mit einer bestimmten Art von Kunst werden wird, also zum Beispiel eine performance-lastige Documenta oder so. Man kann Beckwiths Äußerungen von heute aber vielleicht am besten so zusammenfassen, dass sie eine Documenta des Dialoges, der Diskurse sein soll. Mehr als einmal hat sie jetzt in ihrer Rede heute Abend betont, was für sie eben nicht in Frage kommt. Diskriminierung, Hassrede, gegenseitige Herabwürdigung jener, die die eigenen Ansichten nicht teilen, sondern es soll quasi eine Documenta, so hat sie es jetzt zwar nicht gesagt, aber man kann es wirklich so verstehen, eine Documenta zur Rettung all jener Diskurse und Debatten werden, die ja grundsätzlich richtig sind und geführt werden müssen, die aber durch die letzte Documenta völlig vergiftet wurden. So drückt sie es aus.
Discourse means, of course, the ability to argue about these terms, but to not weaponize them. That we do not use the terms against each other, but we seek a real understanding around not only what this may mean for one group, but what it means for another. And if anything, be prepared to adjust our expectations to those new meanings.
Also, sie sagt, Diskurs bedeutet, über die jeweiligen Begriffe zwar zu streiten, aber nicht sie als Waffen gegeneinander zu nutzen, sie nicht gegeneinander zu verwenden, sondern ein Verständnis dafür zu suchen, was eben nicht nur eine Gruppe darunter versteht, sondern eben auch andere und dass man die Erwartungen an solche Diskurse oder Debatten eben darauf einstellen soll, bitteschön, dass es da noch andere Bedeutung geben kann. Und Naomi Beckwith legt eben auch sehr großen Wert darauf, dass einige Grundprinzipien, wie sie sagt, in der Öffentlichkeitsarbeit der Documenta eingehalten werden. Da hat sie von ihrem eigenen kuratorischen Werdegang erzählt, auch von ihrer aktuellen Arbeit am Guggenheim Museum, wie sie dort Gruppen von Aktivistinnen zum Beispiel auch eine Bühne gegeben hat, weil eben zu den Grundprinzipien ihrer Arbeit natürlich die freie Rede gehört. Und hier komme es eben darauf an, dass das Personal, das mit der Öffentlichkeit zu tun habe, entsprechend geschult sei, geduldig, aber bestimmt eben immer diese Grundprinzipien des gegenseitigen Respekts, der freien Rede, der Vermeidung von Diskriminierung auch erläutert, dass also das ganze System der Organisation auch mitspielt.
Hat sie in ihrer Rede sich vor allen Dingen an der Documenta 15 abgearbeitet? Denn so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Hat sie konkret etwas gesagt, was anders werden soll als 2022?
Sie hat das eigentlich immer so indirekt angedeutet, so wie eben auch schon gesagt. Man kann das schon als einen Unterschied zur letzten Documenta sehen, die ja zuweilen so wahrgenommen wurde, als werde sie von den Debatten, die sie auslöst, geradezu überrollt und hat sich schlussendlich ja fast davor weggeduckt. Hier wirkt Naomi Beckwith sehr entschlossen, wenn sie sagt:
I cannot predict yet what is going to happen in terms of the artist list.
Sie kann natürlich nicht voraussagen, was passieren wird bei der Ausstellung, aber sie weiß eben, dass Künstlerinnen und Künstler starke Empfindungen haben. Sie habe keine Angst vor solchen starken Gefühlen und davor, dass die gezeigt werden. Aber ihre Aufgabe und die ihres Teams wird es sein, eben all dem einen Rahmen zu geben, es zu kontextualisieren. Auch die vorherigen Ausgaben der Documenta sind ja mit den Problemen der Welt umgegangen, sagt sie. Aber auch das ist eine Andeutung gegenüber der anderen Documenta, der letzten Documenta anders werden soll. Kontextualisierung von Werken, eine Art inhaltlicher Rahmen mit Erläuterungen, Vergleichen. Das wurde ja auf der Documenta 15 gefordert, vielfach gerade bei politischen Arbeiten auch vermisst, so dass man quasi sagen kann, wir werden also eine Documenta mit wirklich wahrscheinlich vielen Erklärtexten erleben, generell eine Dokumenta mit großem vermittlerischen und pädagogischem Aufwand.
Ist das dann Ihrer Meinung nach die maßgebliche kuratorische Handschrift für die Dokumenta 16 oder gibt es da noch Raum, der sich erschließt über das heutige persönliche Auftreten und womöglich Ihre Berufsbiografie?
Ja, ich fand das ganz aufschlussreich. Sie hat recht ausführlich erstmal von sich erzählt, von ihrem Aufwachsen in der Black Community von Chicago, von den gemischten kulturellen Szenen in der Stadt, den vermischenden künstlerischen Ansätzen, Bilder, Texte, Poesie, Musik, Design. All das sei nicht nur eine visuelle Angelegenheit gewesen, sondern vor allem eine soziale, so habe sie es erlebt, dass das Publikum und die Künstler eben auf Augenhöhe sind. Und hierzu sagte sie dann in Bezug auf die Dokumenta im Anschluss, also das Publikum soll natürlich gleichberechtigten Zugang haben, auch in der Begegnung mit den Künstlern. Darüber könne sie jetzt noch nichts Genaues verraten, also wer da kommt. Aber diese Bemerkung ist natürlich trotzdem sehr wichtig, gerade für Deutschland und hier auch wirklich wohl mit besonderer Aufmerksamkeit versehen. Nämlich, sie sagt, unterschiedliche Geografien erfordern unterschiedliche Lösungen. Auch das hat auf der letzten Dokumente ja so eine große Rolle gespielt. Immer diese deutschen Besonderheiten, die Besonderheit der deutschen Geschichte, die man dabei bei solchen internationalen Kultur- oder Kunstevents eben beachten müsse.
Was ich jetzt eben gehört habe, da klang Naomi Beckwith für mich einerseits klar, andererseits humorvoll. Wie wirkte sie auf Sie?
Ja, sie ist eine Sympathieträgerin. Das wurde auch von der Dokumenta-Geschäftsführung schon so annonciert. Sie wirkt vermittelnd, manchmal etwas allgemein in ihren Aussagen, aber zugleich warmherzig, geduldig, keineswegs herablassend, intellektuell, sondern eher empathisch. Ihr ist wichtig, dass man ihr abnimmt, dass es eine Ausstellung für die Leute, für die Menschen werden soll. Die Ausstellung sei nichts ohne das Publikum, sagte sie einmal. Und sie wirkt auf mich manchmal, wenn sie so geduldig erklärt, wie so eine gutmütige Lehrerin. Aber am Beifall konnte man auch wirklich erahnen, dass sie bei den Menschen damit sehr gut ankommt und dass sie vor allem ihnen die Befürchtung nimmt, hier könnte wieder eine Schau drohen, auf der die Debatten so eskalieren wie auf der Dokumenta 15.
Summa summarum für den heutigen Abend ein Haar in der Suppe gefunden oder nur Vorfreude auf 2027?
Nein, es ist ein gelungener Abend gewesen, weil ich glaube, dass Vertrauensbildung, das war auch immer so ein bisschen ein Wort, das hier im Vorfeld eine Rolle spielte, Vertrauensbildung in die Dokumenta, glaube ich, wichtig ist. Dafür scheint sie große Vorschusslorbeeren einfach zu haben, aufgrund ihres Auftretens. Ich würde kein Haar in der Suppe finden wollen, aber ich würde sagen, nach dem, was sie kuratorisch jetzt geschildert hat, wirkt es wie eine Dokumenta im abgesicherten Modus. Also ich glaube, wir dürfen nicht, wie die Dokumenta 15, mit einem Anspruch rechnen, hier das ganze kuratorische Prinzip wirklich nochmal ganz neu zu denken und dergleichen mehr, sondern wir werden eher eine gemäßigt innovative Dokumenta sehen.
Carsten Probst über das kuratorische Konzept für die Dokumenta 16 in 2 Jahren. Viel ist über Park MacArthur nicht bekannt, dafür aber über ihre Kunst. Denn diese Kunst, die spiegelt die US-Amerikanerin in ihrem Leben, beziehungsweise andersherum. Ihr Werk wird derzeit sowohl in Wien als auch in Mönchengladbach gezeigt. Sabine Oelze hat sich die Ausstellung Contact M angesehen und mit Park MacArthur gesprochen.
Plane 2 Tage im Voraus. 1 Stunde Verspätung ein, verspäte dich 3 Stunden und plane weiter.
Sagt eine Stimme im Audioguide. Zeit, für viele ein planbarer Rahmen. Für Park MacArthur ist sie unberechenbar. Die Künstlerin sitzt im Rollstuhl und kann nicht reisen. Deshalb schickt sie eine Videobotschaft nach Mönchengladbach und nach Wien, wo die Ausstellungen mit dem Titel Contact M zeitgleich und mit fast identischen Werken stattfinden.
Mein Name ist Park MacArthur und ich habe das Privileg, über Contact M mehr als 10 Jahre Kunst mit Ihnen zu teilen. Um mich optisch zu beschreiben, ich bin eine weiße Person mit kurzen braunen Haaren, trage einen blauen Pullover, sitze in einem sonnigen Raum, benutze ein Beatmungsgerät und einen elektrischen Rollstuhl.
Wer hat Zugang zu Räumen, zu Kunst und zu Zeit? Die Ausstellung Contact M ist von Grund auf barrierefrei gedacht.
Einer meiner Wünsche für Contact M ist, dass Sie nicht reisen müssen, um die Ausstellung zu erleben, sondern dass Sie durch einen Audioguide, einen gedruckten Text und einen Katalog mit Fotos der Ausstellung zu Ihnen reist.
Ein Audioguide ist meist eine Ergänzung zur Ausstellung. Hier ist er Teil des Werks selbst, abrufbar als QR-Code oder auf den Internetseiten des Museum Abteiberg und des Wiener Museums MUMOK. Eine radikale Neuerung. MacArthur erschafft nicht nur Kunst, sondern auch eine andere Form ihrer Vermittlung. Eine, die auch ohne Ort auskommen soll.
Ein einzelner Block aus blauem Polsterschaum steht vor einer großen Wand aus Spiegeln von Michelangelo Pistoletto, während in einem Raum vorne, beim Foyer, zwei überdimensionale Blöcke aus schalldämmendem Schaumstoff mit zwei Skulpturen aus Autobahnschildern aufeinander treffen.
Heißt es im Audioguide. Menschen, die ins Museum Abteiberg reisen, stehen vor physischen Skulpturen, Installationen oder Wandgemälden. Der im Audioguide erwähnte blaue Block aus Polsterschaum wirkt massiv abweisend. Er verstellt den Weg und tritt zugleich in Dialog mit anderen Werken. Architektonische Markierung und Barriere zugleich, mit tieferer Bedeutung, wie Susanne Titz, Direktorin des Museum Abteiberg, sagt.
Der große Schaumstoffblock, der jetzt vor dem Michelangelo Pistoletto ist, der ist eigentlich eine exakte Wiedergabe des Raums in unserem Behindertenaufzug.
MacArthur macht Unsichtbares sichtbar. Ihre Kunst arbeitet mit der Behinderung, nicht gegen sie. Zwei Rollstuhlrampen präsentiert sie wie Bodenskulpturen der Minimal Art. Wegwerfmaterialien aus der Pflege legt sie auf einen Sockel und erklärt sie zu Kunstobjekten. Damit zitiert sie die italienische Arte Povera, von der sich Werke im Museum Abteiberg befinden. Edelstahltabletts, typisches Krankenhausmobiliar, benutzt sie als Ablage für Kunstbroschüren. Oder drapiert darauf Beatmungsschläuche, Verbandsmaterial, Medikamente. Dinge, die für viele unsichtbar sind, ihr jedoch das Leben erleichtern.
Pat MacArthur hat von ihren ersten Arbeiten an gezeigt, dass es andere Kategorien geben muss noch für die Betrachtung von Kunst oder von Objekten als die, die wir eigentlich mal als selbstverständlich betrachtet haben.
Ihre Kunst erzählt auch von Fürsorge und Abhängigkeit. An einer Wand hängt nicht mehr und nicht weniger als eine lange Liste von Namen. Freunde, Familie, aber auch Unbekannte. Co-Kurator Alke Heikes.
Nennungen wie The Guy from the Airport, der ihr vielleicht geholfen hat, ins Flugzeug einzusteigen. Es gibt Krankenschwester und PflegerInnen, die hier genannt werden. Und spricht hier eben auch wieder genau von Abhängigkeit.
MacArthur fordert dazu auf, Räume neu wahrzunehmen, mit allen Sinnen. BesucherInnen können sich am Eingang eine Tastbox abholen. Darin Schaumstoffmuster, Metallplättchen. Das Material ihrer Kunst macht sie so fühlbar. Für Blinde genauso wie für Sehende.
Menschen mit chronischer Krankheit und Behinderung machen jeden Tag Kunst. Mit diesem Projekt sollen unsere lebenslangen kreativen Fähigkeiten und unsere experimentellen Zugangspraktiken gewürdigt werden.
Beendet Pat MacArthur ihre kurze Videobotschaft. Der Besuch ihrer Ausstellung ermöglicht einen neuen Blick auf Räume, auf Teilhabe, auf Kunst überhaupt.
Contact M zu sehen im Museum Abteiberg in Mönchengladbach bis zum 28. September und im Museum Moderner Kunst in Wien bis zum 7. September. Es sind Billionen, stupid. Heute hat die Mehrheit im Bundestag sowohl dem Schuldengroßpaket als auch Änderungen im Grundgesetz zugestimmt. Angesichts der Weltlage werden die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD im Sauseschritt vorangetrieben. 9-7 steht es, was die Kultur der nächsten Bundesregierung angeht. 9 konservative und 7 sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker sitzen hinter verschlossenen Türen in der Arbeitsgruppe 14. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat einen Fuß in die Tür hineinbekommen und diverse Gespräche über den absehbaren Stellenwert der Kultur für die GroKo geführt. Was ist zu hören? Haben CDU, CSU und SPD vereinbare Interessen oder sind sie Meilen voneinander entfernt?
Also von Meilen würde ich nicht sprechen und es gibt natürlich auch gemeinsame Interessen, beispielsweise die soziale Absicherung der Menschen in der Kulturwelt, die dort tätig sind, besser aufzustellen, als das bisher der Fall ist. Dann ist man sich auch einig darüber, dass Kultur im Wesentlichen in Deutschland Ländersache bleibt. Die sogenannte Kulturhoheit der Länder soll im föderalen Staat nicht angetastet werden. Und so gibt es einige Punkte. Stärkung der Kreativwirtschaft, ganz furchtbares Wort, gemeint sind unter anderem Musik, Kino, Film und Games, das soll stärker gefördert werden. Klassische Einrichtungen dagegen, da ist wieder von der finanziellen Eigenverantwortung die Rede, vor allen Dingen bei der CDU. Aber man muss, glaube ich, eher auf das Allgemeinere ein bisschen gucken, auf die Frage, welches Kulturverständnis haben diese beiden Politikergruppen. Und da hat sich die CDU im Wahlkampfprogramm auf immerhin 2,5 von 81 Seiten dazu geäußert. Da ist viel die Rede von Traditionspflege, da ist viel die Rede davon, dass Kultur eine Aufgabe haben soll, Verständnis, Begegnung, Miteinander fördern, Traditionspflege, Erinnerungskultur. Und da, wo es um die Diversität geht, die bei der CDU als Wort so gar nicht vorkommt, da ist eher von der Ordnung der Vielfalt die Rede, was immer das auch heißen soll. Also auch hier wieder eine Aufgabenzuweisung an die eigentlich freien Künste. Die SPD sieht das traditionell eigentlich seit dem legendären Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann in den 70er Jahren ein bisschen anders. Da versteht man Kultur mehr als einen offenen Raum, in dem die demokratische Gesellschaft mit künstlerischen Mitteln aushandeln kann, wie sie zusammenleben will. Naja, da muss man jetzt dann eben mal gucken in dieser Arbeitsgruppe 14, wie man da zueinander findet.
Wonach sieht es denn für Sie dabei aus? Also natürlich, wir haben es mit dem großen und dem kleinen Partner zu tun. Heißt das, dass es sich auch so dann in der Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland widerspiegeln wird, wie die Kräfteverhältnisse sind?
Also wenn man sich beispielsweise mal anguckt, dass allein in dieser Arbeitsgruppe zwei wesentliche Menschen, die eigentlich für CDU-Politik stehen könnten und Kulturpolitik stehen könnten, nämlich Monika Grütters und Norbert Lammert, der ehemalige Bundestagspräsident, gar nicht vertreten sind, dann sieht man schon, dass das damit begründet wird, das seien ja mehr oder weniger Merkel-Leute gewesen und da sei jetzt eigentlich kein Platz mehr für in so einer Arbeitsgruppe. Also man will sich, glaube ich, schon relativ deutlich wegbewegen von einer eher liberalen Kulturpolitik hin zu einer konservativeren Kulturpolitik. Und das wird sich sicherlich dann hinterher auch in Inhalten, in der Frage, was wird gefördert, wo werden Schwerpunkte gesetzt und letztlich dann auch, wer wird das Amt Kulturstaatsministerin, Kulturstaatsminister ausüben, zeigen.
Ja, und ist dann anzunehmen, dass es jetzt mal ein richtiges Kulturministerium geben wird, beziehungsweise ob Kultur zum Staatsziel wird?
Also zum Ministerium, da gab es ja aus beiden Gruppen, SPD und CDU, CSU, immer mal wieder Stimmen, die das gefordert haben. Monika Grütters hat dann immer gesagt, ich bin so nah bei der Bundeskanzlerin, ich habe deren Ohr ganz direkt, da muss ich nicht Ministerin sein und noch einen Amtsapparat dazwischen haben. Also ich höre das im Moment eher nicht, dass die Frage nochmal aufs Tapet kommt. Eher schon, ob Teile der Aufgaben der bisherigen Kulturstaatsministerin ausgegliedert werden, beispielsweise die Kultur der Vertriebenen und Geflüchteten, dass man das ins Bundesministerium des Inneren und für Heimat ausgliedern möchte. Und Staatsziel im Moment jedenfalls auch keine konkreten Formulierungen. Dann hat man sich gerade über Staatsziel Klimaschutz und Klimaziele schon ein bisschen in die Haare bekommen. Möglicherweise will man nicht ein drittes Mal nach der Schuldenbremse ein drittes Mal ans Grundgesetz ran.
Noch amtierende Kulturstaatsministerin ist Claudia Roth. Die CDU-Delegation wird ja vom Berliner Kultursenator Joe Giallo geleitet. Die SPD hat den Hamburger Kollegen Carsten Borster entsandt. Dürfte sich zwischen diesen beiden entscheiden,
wer nachfolgt auf die Grünen-Politikerin?
Na, vielleicht spielt da noch ein dritter Name eine Rolle. Also neben Jolt Kialo ist es dann auch Christiane Schenderlein, die für die CDU die Gruppe leitet. Die ist immerhin Vorsitzende des Kulturausschusses gewesen und hat auch einige andere Voraussetzungen, die offenbar, so hört man aus der CDU, im Moment eine Rolle spielen. Sie ist eine Frau, sie kommt aus einem der östlichen Bundesländer und sie ist vor allen Dingen Mitglied der CDU-Fraktion, also politisch gut vernetzt. Das ist ja auch immer wichtig, dass man nicht nur bestimmte Ziele hat, sondern auch die Mehrheiten organisieren kann, um dafür das Geld dann auch zur Verfügung zu stellen. Bei Carsten Broster, den sich, glaube ich, viele aus der Kulturwelt wünschen würden und der eigentlich auch beim letzten Mal schon gesetzt war, hätten da nicht die Grünen in letzter Sekunde noch einen repräsentativen Job für Claudia Roth gebraucht. Da bin ich diesmal eher skeptisch, ob er, der nun wirklich ein sehr guter und sehr selbstbewusster Kulturpolitiker ist, tatsächlich unter einem Bundeskanzler aus der anderen Partei, aus der CDU, nur Staatsminister werden wollte. Warum sollte er das machen, wenn er gerade in Hamburg bei der Landtagswahl gute Werte eingefahren hat und da eigentlich alles gelingt, was er anfasst?
Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD laufen. Über die Kultur wird auch verhandelt. Wissenswertes dazu von Stefan Koldehoff. Weiter geht's mit Christiane Gut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 3 Monate lang war das Pariser Theater Gaieté Lyrique von Hunderten junger Migranten besetzt. Jetzt hat es die Polizei geräumt. Heute früh durchbrachen Sicherheitskräfte die Absperrungen, die Aktivisten vor der Kultureinrichtung errichtet hatten. Es wurde Tränengas eingesetzt und es gab Verletzte. Nach Polizeiangaben wurden bei der Räumung 46 Personen festgenommen. Der Pariser Polizeipräfekt versprach, dass den Migranten Unterbringungsmöglichkeiten angeboten würden. Das Theater hatte sein Kulturprogramm seit Mitte Dezember abgesagt. Die Besetzung hatte begonnen, nachdem Gaieté Lyrique bei einer Veranstaltung Migranten freien Eintritt gewährt hatte. Anschließend blieben sie im Gebäude. Zeitweise hielten sich dort mehr als 400 Menschen auf. Der neue Literaturpreis DAR soll Literatur in russischer Sprache fördern, egal wo sie veröffentlicht worden ist. Jetzt geht die Auswahl in die letzte Phase. Wie wichtig dieser Preis sei, betonte der im Schweizer Exil lebende russische Bestsellerautor Michail Schischkin, der den Preis mitinitiiert hat. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur, es gehe darum, in Zeiten des Krieges die Würde der russischen Sprache zu retten.
Denn Putin und seine Henker haben die russische Sprache als Geisel genommen. Und jeder Krieg endet irgendwann. Und dieser Krieg wird auch zu Ende sein. Und zwischen Russland und der Ukraine und eigentlich der ganzen kulturellen Welt entstand solch ein Graben, gefüllt mit Blut, Hass, Tod. Und irgendwann muss man über diesen Graben Brücke bauen. Und diese Brücke werden nicht die Politiker bauen, sondern Kulturschaffende, Künstler, Schriftsteller, Dichter, Musiker. Und für diese Brücke muss man die Würde der russischen Sprache behalten und schon jetzt an dieser Brücke arbeiten.
Sagt der Schriftsteller Michail Schischkin. 12 Autorinnen und Autoren stehen auf der Shortlist des DAR-Literaturpreises, der von einem neu gegründeten Verein vergeben wird. Unter den Nominierten sind auch Autoren aus der Ukraine, Belarus und Kasachstan. Voraussetzung ist, dass das Buch auf Russisch geschrieben ist. Der Hauptpreis besteht darin, dass das Buch in westeuropäische Sprachen übersetzt wird. Jahrelang lief ein Rechtsstreit zwischen dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger und der Drehbuchautorin Annika Decker. Es ging um eine höhere Beteiligung Deckers an den Einnahmen aus Schweigers Kinohits »Kein Ohr Hasen« und »Zwei Ohr Küken«. Nun ist der Streit beendet. Decker hat ihre Berufung gegen ein Urteil aus dem Jahr 2023 zurückgezogen, wie das Berliner Kammergericht mitteilte. Das Landgericht Berlin hatte der Drehbuchschreiberin damals grundsätzlich eine deutlich höhere Beteiligung an den Millionenerträgen der Kinohits zugesprochen, aber einen Großteil ihrer Ansprüche als verjährt betrachtet. Nach dem jetzt rechtskräftigen Urteil steht Annika Decker bis 2020 ein Gesamtbetrag von rund 180.000 Euro zu. Kein Ohrhasen war 2008 der erfolgreichste deutsche Film im Kino. Auch Zwei Ohrküken sahen Millionen Besucher. Der Geschäftsführer des Berliner Ensembles, Jan Fischer, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Darüber berichtet der Spiegel. Er beruft sich auf ein internes Schreiben des Intendanten und alleinigen Gesellschafters des BE, Oliver Rehse, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Hauses. Hintergrund sind Vorwürfe von Mobbing und Machtmissbrauch in der Maskenabteilung des Berliner Ensembles. Vor wenigen Tagen war bereits die in der Kritik stehende Leiterin der Maskenabteilung freigestellt worden. Das Berliner Ensemble will sich jetzt für die Aufarbeitung der Vorwürfe externe Unterstützung holen.
Stadt-, Landes- und Staatstheater. Zum ersten Mal wurden deren künstlerische Angestellte heute Vormittag von 4 Gewerkschaften bundesweit zum Streik aufgerufen. Sie vertreten Opern- und Tanzensembles, Orchester, Schauspiel und Bühne. Warum? Weil morgen die Verhandlungen für neue Tarifverträge mit dem Arbeitgeber Deutscher Bühnenverein fortgesetzt werden. Wie der Status quo ist und welche Forderungen erhoben werden, kann die Schauspielerin Lisa Jobt erläutern. Sie ist geschäftsführende Präsidentin der 1871 in Weimar gegründeten Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Schönen guten Abend, Frau Jobt.
Guten Abend.
5 Stunden Ruhezeit vor der Vorstellung, verbindliche Wochendienstpläne und eine 39-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das sind einige Ihrer Forderungen. Wie sieht die Arbeit für NV-Bühne-Angestellte denn derzeit praktisch aus?
Ja, also für einen Großteil der NV-Bühne-Beschäftigten, nicht für alle, ist es so, dass man Montag 14 Uhr einen Tagesplan bekommt und weiß, was man am Dienstag tut. Das erschwert natürlich das Planen der Woche, der Wochenenden, an denen wir meistens ja auch arbeiten. Und das macht die Monatsplanung, die Urlaubsplanung wahnsinnig schwer oder einfach mal zum Amt gehen. Dann ist es so, dass in der Regel die Beschäftigten von 10 bis 14 Uhr arbeiten und dann nochmal von 18 bis 22 Uhr. Gerne kommt dann auch noch mal so eine Endprobenkritik dazu, dass man also zusammensitzt, überlegt, hat die Szene funktioniert, was müssen wir ändern? Das macht auch den meisten viel Spaß, aber es zehrt einen natürlich auf die Dauer aus. Und die Familie hat ja auch Bedürfnisse oder das Privatleben, wer keine Familie hat. Die Beschäftigten sind ja nicht immer auch mit Bühnenleuten zusammen. Die haben teilweise ganz normale Berufe und am Wochenende haben die Kinder eben schulfrei und da wollen die mit den Eltern was machen.
Und 39-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, was steckt da dahinter?
Da steckt dahinter, dass es aktuell möglich ist, dass die Beschäftigten im künstlerisch-technischen Bereich bis zu 46 Stunden die Woche arbeiten. Die Maske, die Requisite, Abteilungsleitende. Und wir möchten eben, dass es für alle möglich ist, auf 39 Stunden runterzukommen. Das ist verrückt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dass sie eben keinen Lohnabzug haben.
Sind das jetzt ganz normale Arbeitsverträge, die im besten Fall bis zur Rente laufen?
Also bis zur Rente laufen sie ziemlich selten, weil wir in unseren Verträgen eine Nichtverlängerungsklausel haben. Das bedeutet, dass Leute einfach aus künstlerischen Gründen nicht verlängert werden. Der Vertrag verlängert sich automatisch jedes Jahr oder man kriegt eben eine sogenannte Nichtverlängerungsmitteilung und ein Anhörungsgespräch. Und man weiß bis heute nicht, was sind künstlerische Gründe, um einen Vertrag nicht zu verlängern. Das kann also einfach sein, irgendwie du kommst in den Raum und die Stimmung ändert sich und das gefällt mir nicht. Ich kann dich hier nicht mehr gebrauchen. Das heißt, unser Tarifvertrag NV Bühne bietet überhaupt keinen Schutz vor der Willkür der Arbeitgeberseite.
Dass heute 90 Häuser bzw. die Menschen, die in 90 Häusern arbeiten, mitgemacht haben, hat Sie das überrascht oder hätten Sie noch mehr Rücklauf gehofft?
Wir haben gerade ausgezählt, aktuell sind wir bei 101 Bühnen, die sich beteiligt haben. Damit haben wir ungefähr 75% der Bühnen, die es in Deutschland gibt, erreicht. Und das ist für uns, um ehrlich zu sein, ein wirklich überwältigendes Ergebnis. Denn man muss wissen, dass beispielsweise wir, die GdBA, eine der ältesten Gewerkschaften von Deutschland sind, mit der wenigsten Streikerfahrung. Unser letzter Streik war vor 10 Jahren. Ich habe da selber daran teilgenommen. Da standen ein paar Leute, ein bisschen schlecht informiert, eine Viertelstunde vorm Theater. Es waren wenige. Und dieser Streik heute, beziehungsweise diese 30-minütige Arbeitsniederlegung, die war wirklich flächendeckend an diesen vielen Bühnen. Außerdem ist ganz neu als Player der BFFS, Bundesverband Film, Fernsehen, Schauspiel mit dabei. Das heißt, vier Gewerkschaften mit der Solidarität von der Orchestergewerkschaft und der Opernchorgewerkschaft haben wir so noch nicht erlebt.
Liegt das daran, dass sich die Gewerkschaften mit den Beschäftigten schwer organisieren lassen oder ist irgendwas passiert, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben die Gewerkschaften in der Vergangenheit nicht in Betracht gezogen, den Tarifvertrag zu kündigen, um dann auch wirklich streiken zu können. Dann haben die Beschäftigten auch keinen guten Organisationsgrad gehabt, weil man Angst hatte, wenn ich streike, dann könnte ich ja nicht verlängert werden oder vielleicht auch mit einer schlechten Besetzung künstlerisch bestraft werden. Dann ist es so, dass die Ziele, die die Gewerkschaften hatten, auch in der Vergangenheit nicht veröffentlicht wurden, sodass man gar nicht wusste, was verhandelt hier eigentlich? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Denn natürlich sind das juristisch anspruchsvolle Texte oft und die muss man ja erstmal übersetzen für Leute, die auf Probebühnen hängen und Spagat machen. Jetzt hat sich das eben durch viel Aufklärungsarbeit geändert. Wir haben angefangen, mit unseren Mitgliedern auch auf Englisch zu kommunizieren. Ein Fünftel der Beschäftigten kommt aus dem internationalen Kontext. Und wir haben es auch geschafft, dass KünstlerInnen, deren, sage ich mal, Selbsterfüllung natürlich der Beruf ist und Streiks hat so ein bisschen den Impetus der entfremdeten Lohnarbeit, also das Gegenteil von unserem Selbstverständnis, haben das irgendwie geschafft, dass die gemerkt haben, die Gewerkschaft kann was, wenn wir die Gewerkschaft sind. Und das ist, glaube ich, für alle eine große Aufbruchsstimmung.
Denken Sie, dass Menschen, die hauptsächlich im künstlerischen Bereich tätig sind, ein klitzekleines Gen haben, das Selbstausbeutung systemimmanent macht?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ihnen Arbeit wahnsinnig viel Spaß macht. Das gibt es in anderen Berufen aber auch. Wir hatten nur einfach keine Tarifverträge, die uns die Rahmenbedingungen geben, in denen wir uns bewegen. Ich sage oft, dass irgendwie der Beruf, wie er jetzt mit dem Tarifvertrag ausgeübt wird, ist eigentlich was für Mitte 30. Am Anfang ist es edgy und cool und dann wird es irgendwie abgefuckt und nur noch ferngesteuert. Und so will man nicht in Würde diesen Beruf, der wirklich mit viel Exzellenz zu tun hat, ausüben.
Der Deutsche Bühnenverein als Arbeitgeber lobt, dass Arbeitszeit und Probezeiten deutlich flexibilisiert wurden. Was planen Sie, wenn Sie jetzt so überraschend viel Zulauf haben und da offensichtlich in der Wahrnehmung bzw. in den Fakten es Diskrepanzen gibt, für übermorgen?
Also wir denken natürlich in mehreren Eskalationsstufen. Unsere erste hat vor allem nach innen kommuniziert. Die nächsten Eskalationsstufen, die kann ich natürlich in einem Radiointerview nicht verraten. Aber natürlich haben wir welche geplant. Wir gehen damit aber sehr verantwortungsvoll um. Wir sehen, dass der Bühnenverein sich an vielen Stellen unglaublich toll bewegt hat. Wir sehen aber auch, dass das damit zu tun hat, dass wir den Tarifvertrag gekündigt haben und uns in die Streikbereitschaft gebracht haben. Und natürlich müssen wir tun, was Gewerkschaften tun, denn die Arbeitgeberseite hat Arbeitnehmenden nie aus sich heraus Geschenke gemacht. Das ist ja klar. Aber wir wertschätzen natürlich die Schritte. Nur jetzt wollen wir einfach vor dem Sommer zu einem Abschluss kommen. Wir streiken nicht aus Dafke.
Sagt Lisa Jobt von der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Morgen werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Frau Jobt, vielen Dank und einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.
Warum in einen Spielfilm packen, was sich dem Couchkartoffelpublikum auch in Mehrteilen erzählen lässt? Simone Schlosser hat sich zwei sehr unterschiedliche Serien angeschaut und kommt zu diesem Qualitätsurteil.
Wenn es einen Preis gäbe für die wohl meist diskutierte Serie des Jahres, ginge der auch in diesem Jahr an Großbritannien und Netflix. Letztes Jahr war es Baby Reindeer über einen Comedian und seine Stalkerin. Dieses Jahr ist es Adolescence. Die erzählt keine wahre Geschichte, ist aber angelehnt an reale Fälle. Und noch bevor die Serie rauskam, waren sich die Kritiken bereits sicher. Das ist eine, wenn nicht sogar die Serie des Jahres. Wobei sie sich auch darin einig waren, angenehm ist diese Serie nicht. Gerade wenn man selber Kinder hat. Es geht um Cybermobbing, toxische Männlichkeit und das Versagen der Institutionen.
Jamie Miller.
Was soll das?
Es ist 6.15 Uhr.
Hey, was wollt ihr?
Du bist wegen Mordverdachts festgenommen. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden.
Im Mittelpunkt dieser Miniserie steht Jamie. Jamie ist 13, gut in der Schule und er wird verdächtigt, eine Mitschülerin umgebracht zu haben. Die Beweise sind erdrückend und man kann ohne Spoiler sagen, er hat die Tat zweifellos begangen. Auch wenn er selbst das bestreitet. Aber Adolescence ist kein simpler Krimi. Hier geht es nicht darum, wer es war, sondern warum.
Da kommt die Regel ins Spiel. Die 80-zu-20-Regel.
Keine Ahnung, wovon du redest. Komm auf den Punkt.
80% der Frauen fühlen sich zu 20% der Männer hingezogen. Sie sagt, er ist ein Incel, Dad.
Er ist 13.
Antworten sucht die Serie jede Folge woanders. In der Schule, in der Familie und bei Jamie selbst. Was sie findet, ist eine Jugend, wie sie heute viele erleben. Erzählt in 4 bedrückenden Folgen, die sich auch dadurch auszeichnen, dass sie jeweils in einer einzigen Aufnahme gedreht wurden. Was in diesem Fall mehr ist als eine Spielerei, denn es macht die Geschichte umso intensiver.
Worüber ich außerdem mit dir reden wollte, ist, wie es sich anfühlt, ein Mann zu sein.
Wollen Sie auch einen Schwanz und Eier?
Mich interessiert, wie es sich anfühlt, ein Mann zu sein. Für dich.
Man kann der Serie vorwerfen, dass sie es sich zu leicht macht. Der schmale, blasse Junge, der lieber zeichnet, als Fußball zu spielen, der zu viel Zeit am Computer verbringt und darunter leidet, dass er offenbar nicht dem typischen Männerbild entspricht. Und in gewisser Weise bleibt die Serie oberflächlich, etwa wenn es darum geht, in welchen Foren Jamie unterwegs war, wo er auf Andrew Tate gestoßen ist und wann er von der 80-20-Regel gehört hat. Aber das ist nicht das Anliegen dieser Serie. Adolescence ist keine Gesellschaftsstudie, sondern ein eindringliches Drama über das danach und was man hätte anders machen können.
Fußpflegerin.
Ja. Woher? Sagt die, deren Fußnägel ich am meisten geschnitten habe. Sag mal.
Auch diese Serie ist nicht unbedingt angenehm zu gucken. Jedenfalls, wenn man zu den Menschen gehört, die sich Füße nicht so gerne aus der Nähe anschauen. Denn davon gibt es in dieser Serie einige zu sehen. Wobei man sich schon auch fragen kann, was das nur ist mit den Füßen und ihrem schlechten Ruf. Die gleiche Frage könnte man über Marzahn stellen. Denn auch über den Bezirk rümpfen viele gerne die Nase. Dabei gehört er zu Berlin, wie die Füße zum Körper und bildet in gewisser Weise das Fundament dieser Stadt. Man muss nur mal genau hinschauen. Und das tut diese Serie, Marzahn Mon Amour.
Wenn man in Marzahn aus der Tram aussteigt, kann man einen Temperaturunterschied registrieren. Das Wetter in Marzahn, einst die größte Plattenbausiedlung der DDR, kommt mir intensiver vor als in der Innenstadt.
Die Serie beruht auf dem Bestseller von Katja Oskamp. Regie führt Clara Zoe Meilin von Arnim, die gerade erst einen Grimme-Preis bekommen hat für die Serie Die Zweiflers. Was sie aus der Vorlage macht, ist ein Kunstwerk für sich. Denn einerseits schafft sie es, genau deren Sound zu treffen. Dieses schnodderige, ehrliche, kein Blatt vorm Mund. Gleichzeitig schafft sie ihre ganz eigenen Bilder. Postkarten aus dem echten Marzahn.
Es gibt eine Theorie, dass Kitzlichkeit ein Schutzreflex ist. Wenn du also deine Hand auf meine legst, mach das mal.
Ja, so.
Mhm. Dann denkt dein Gehirn, dass dir nichts passieren kann. Und? Besser?
Das hilft wirklich.
Marzahn Mon Amour ist eine Liebeserklärung an den Bezirk und seine Menschen. Das wirkt mitunter etwas betulich, aber vielleicht liegt das auch an uns, die wir so viel Wärme schlicht nicht gewohnt sind. Zumal für solche Figuren, sei es der trockene Alkoholiker oder das Ehepaar vor der Goldhochzeit. Die Serie begegnet ihnen auf Augenhöhe und erzählt ohne Kitsch und Klischee. Geschichten, die sonst im Fernsehen kaum vorkommen. Und mittendrin die Hauptfigur, gespielt von Jördis Triebel. Eine mittelalte, mittelschöne Frau, die sich nicht damit abfindet, dass es das gewesen sein soll.
Marzahn Mon Amour in der ARD-Mediathek und Adolescence zu sehen bei Netflix. Die Halbwertszeit der Tagespresse ist ja bekanntlich kurz, aber die Kulturpresseschau von Gregor Sander hat selbstverständlich Ewigkeitswert.
Vor ein paar Wochen hat der neue Film von Tom Tykwer Das Licht die Berlinale eröffnet. Nun kommt er in die deutschen Kinos und Christiane Peitz fasst seine Themen im Berliner Tagesspiegel so zusammen. Migration, Klimawandel, Postkolonialismus, digitale Vereinzelung, Wohlstandsverwahrlosung und einiges mehr. Allerdings stöhnt die Kritikerin auch: Nichts gegen multiple Erzählstränge, nichts gegen Dringlichkeit und Überfülle. Gut, wenn es im Kino um Wichtiges geht. Nur sollte es sich dabei selbst nicht zu wichtig nehmen.
Diese Sätze fallen schon am Anfang der Kritik zu einem Film, in dem immerhin Lars Eidinger und Nicolette Krebitz die Hauptrollen spielen. Glauben wir Christiane Peitz, kann man sich die 162 Minuten allerdings sparen, denn ihr abschließendes Urteil lautet: Wenn kein Raum bleibt für das, was die Grenzen der Vorstellungskraft übersteigt, erstickt die Fantasie. In der Süddeutschen Zeitung erklärt Sarah Ulrich, dass die Realität kreative Talente in eine ganz andere Richtung lenken kann. Bis zum Tag der Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 war Xenia Kalmus Floristin. Ausladende, prachtvoll arrangierte Bouquets waren ihre Leidenschaft. Damit gewann die heute 36-Jährige die Bronzemedaille für Blumenkunst in der Ukraine. Doch dieser Traumberuf endete mit dem Einmarsch der Russen. Noch am Abend des Angriffs schloss sie ihre Blumenboutique und hat sie bisher nicht wieder geöffnet. Heute habe ich eine Drohnenboutique, sagt Xenia und lacht. Auch das Zusammenbasteln der Drohnen sei eine ästhetische Arbeit, sagt sie, ganz ähnlich wie das Blumenstecken. Gelernt hat die Blumenbinderin das in einem Volkshochschulkurs als einzige Frau unter 70 Männern. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekennt der schwedische Bestsellerautor Jonas Jonasson, dass für ihn beim Krieg die Fantasie endet. Man kann über alles Witze machen. Die Frage ist, wie man es macht. Ich persönlich kann mir allerdings nicht vorstellen, über die heutige Tragödie in der Ukraine mit so vielen Toten zu scherzen. Trotzdem hat der Autor von Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, nun für eine Serie bei Disney Plus eine Story entworfen, die für einige Kritiker von der Wirklichkeit eingeholt wurde. In der Satire Whiskey on the Rocks bricht beinahe der Weltkrieg aus durch ein sowjetisches U-Boot, das Fischer 1981 an der Küste von Schweden entdecken. Für Jonasson hat dieses tatsächliche Ereignis allerdings rein gar nichts mit dem heutigen Krieg in der Ukraine zu tun. Weshalb sollten wir dabei die Situation von heute berücksichtigen? Würde diese Frage auch gestellt bei einem französischen Film über Napoleons Russlandfeldzug, Reagan, Brezhnev und Schweden im Kalten Krieg? All das ist Geschichte. Sie kennen bestimmt das alte Sprichwort Tragedy plus Time equals Comedy. Die Formel Tragödie plus Zeit ergibt Komödie scheint allerdings nicht auf den neuen Roman von Annette Gröschner zuzutreffen. In Schwebende Lasten erzählt sie die Geschichte der Magdeburger Blumenbinderin und späteren Kranführerin Hanna Krause durch zwei längst vergangene Kriege und zwei Diktaturen. Eine Komödie wird da trotzdem nicht raus. Im Interview mit Bascha Mika in der Frankfurter Rundschau beschreibt sie die Gefühlslage ihrer Heldin so. Sie weint, als das Kind einer Freundin stirbt, aber nicht beim Tod ihrer eigenen Kinder. Da ist sie immer mit Überleben beschäftigt und damit die übrigen Kinder durchzubringen. Bleibt noch die Frage, ist die Kranführerin denn nun Realität oder pure Fantasie? Antwort der Autorin: Eine Hanna gab es in meiner Familie nicht, aber ein bisschen ist die Figur an meine Großmutter angelehnt. Die war Blumenbinderin in Magdeburg, aber keine Kranfahrerin. Vielleicht denken wir uns an dieser Stelle, ist es ein Zeichen für gute Zeiten, wenn Blumenbinderinnen einfach ihrem erlernten Beruf nachgehen können.
Gregor Sanders, Kulturpresseschau, in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.